Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Es ist schön, euch zu sehen. Waymaker, Miracle Worker. Für die von euch, die letzten Sonntag da waren, die wissen, dass wir am Ende der Predigt noch eine Zeit hatten, wo ich einen Eindruck geteilt habe, dass jemand da ist mit Magenbeschwerden. Und wir haben gebetet und ich bitte den Georg, dass er mal kurz nach vorne kommt und erzählt, was dann passiert ist.
Ja, guten Morgen, auch von mir. Letzte Woche hatte die Katha einen Eindruck, dass jemand da ist, der Magenprobleme hat. Es hieß Magengeschwür oder Magenkrebs. Da dachte ich, oh, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich. Ne? Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen vorher, ein paar Tage hin und wieder, so morgens so Übelkeit. Und ich persönlich gehe aber mit solchen Dingen so um, das kommt von selber und es geht auch von selber. Und so war es auch. Und deshalb habe ich mich da gar nicht angesprochen gefühlt am letzten Sonntag, weil weder Geschwür noch Krebs. Und normalerweise ist das so, aber irgendwie habe ich gedacht, da kommt niemand, vielleicht ist es doch für mich. Jetzt gehst du mal vor und lässt für dich beten. Und die Katha für mich gebetet und siehe da. Es ist nie wieder was gekommen, alles gut, ob ich morgens Kaffee trinke oder nichts oder was esse oder nichts esse oder so irgendwas, ist alles gut, alles weggeblieben, nie wieder gekommen. Dafür erstmal vielen Dank. Aber was ich auch sagen möchte, ich saß ja da und habe gedacht, ah, das ist jetzt nicht meins, ne? Das ist zwei Nummern zu groß, das habe ich nicht, ich bin da nicht angesprochen. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, ob das jetzt meins war oder nicht. Es ging um Magenprobleme und für das wurde gebetet. Und ob das Problem groß ist oder klein, ich glaube, es ist besser, man ist mutig und geht mal vor, lässt für sich beten, wenn man was hat. Und wer weiß, vielleicht war es ja ein Magengeschwür oder ein Krebs im Anfangsstadium. Es hat halt noch nicht so wehgetan und es hat sich noch nicht so ausgebildet. Aber ich möchte wirklich sagen, wenn ihr den Eindruck habt, es könnte euch auch nur am Rande betreffen, kommt ruhig vor, lasst für euch beten. Es ist jedenfalls, auf jeden Fall hilfreich, sinnvoll und es tut gut.
Vielen Dank, Georg. Ja, ganz herzliche Grüße soll ich auch von Werner sagen. Werner ist heute zu einem Predigtdienst in Bad Dürkheim in der FCG dort. Und bevor es losgeht, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock einlegen für Crossover. Crossover ist unser Teenie-Glaubenskurs, der stattfinden wird von Januar bis November nächsten Jahres. Wir werden uns immer donnerstags treffen, außer in den Ferien, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Und es geht darum, dass die Teenies ein gutes Glaubensfundament gelegt kriegen. Neben dem, was sie natürlich zu Hause von euch schon mitkriegen. Es geht darum, Gottes Gedanken für ihr Leben zu entdecken, Jesus kennenzulernen. Es geht um Gebet, Bibellesen, Anbetung, aber auch um Themen wie Freundschaft und Liebe, Taufe, Gemeinde. Wir sind mittlerweile ein tolles Team mit der Noelle und der Funke und der Esther und wir würden uns mega freuen, wenn ihr noch junge Leute in dem Alter kennt, zwischen 11 und 14 Jahren. Macht ihnen Mut, sich bei uns zu melden, dabei zu sein. Wir glauben, dass da was ganz Wichtiges passiert und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr noch ein paar Teenies bei uns meldet. Ja, weiter geht's heute in unserer Predigtreihe zum Lied Waymaker mit den Aspekten über Gott und heute mit dem Thema Promise Keeper. So der Gott, der seine Versprechen erfüllt. Oder wenn wir das vom Wort mal ganz genau nehmen, Promise und Keeper ist ja Versprechen und Keeper ist ja eigentlich der Wächter oder der Hüter. Und ich dachte, irgendwie was für eine coole Aussage, ein Gott, der über seine Versprechen wacht, ein Gott, der seine Versprechen selbst behütet, das ist irgendwie ein ganz toller Gedanke. So ist mein erster Punkt heute, Gott hält, was er verspricht. Ich steige ein mit zwei Texten, einen aus Hebräer 6, die Verse 17 bis 18 und dann direkt im Anschluss 4. Mose 23, Vers 19, da heißt es, Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung, denn wir wollen das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Daniel Mose, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Gott lügt nicht. Gott ist kein Mensch, der lügt. Was für kraftvolle und wertvolle Aussagen über Gottes Wesen. Gott ist die Wahrheit selbst. Lügen wäre entgegen seines Wesens. Und das ist für uns etwas Vertrauenswürdiges, etwas, was unsere Seele festmachen möchte. Ein vertrauenswürdiger und starker Anker. Und ich mag auch dieses Wort vertrauenswürdig, weil da ja drinsteckt, jemand ist unseres Vertrauens würdig. Ja, jemand ist würdig, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Und dann heißt es, Gott ist kein Mensch, der lügt. Gott lügt nicht. Anders als bei uns Menschen. Und genauso wie wir schon enttäuscht wurden, haben wir sicher andere Menschen auch schon enttäuscht. Wir alle haben es schon erlebt oder auch selbst getan. Jemand hat uns was versprochen, uns nicht eingehalten. Jemand hat uns angelogen und nicht die Wahrheit gesagt, aus was für Gründen auch immer. Es gibt viele Gründe, warum Menschen lügen. Und ich habe in der Studie gelesen, dass der Hauptgrund, warum Menschen lügen, ist, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Manchmal auch, um jemanden zu schmeicheln, um jemanden zu beeinflussen, um ihn in eine bestimmte Richtung zu lenken, damit man am Ende bekommt, was man gerne haben möchte. Manchmal wird auch gelogen aus Unsicherheit heraus. Oder um sich besser darzustellen, um bewundert zu werden, um Anerkennung zu finden. Man kann auch lügen, um das Gegenüber einzuschüchtern. Und ich glaube, eine ganz häufige Konsequenz zu lügen ist, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Oder es wird gelogen, um andere Lügen aufrecht zu erhalten. Was vielleicht mit einer kleinen Lüge startet, muss, um gedeckt zu werden, mit weiteren Lügen irgendwie aufgebaut werden. Und am Schluss hast du da so ein Lügegebilde, wo man nicht mehr rauskommt. Und ich finde diese Stelle aus Korinther so interessant, wo es heißt, die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes Gedankengebäude niederzureißen, jedes Lügengebilde zu zerstören, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. So, und ich dachte so, dieser Gedanke, ein Lügengebäude, ein Lügengebilde, wie leicht ist es, da in was hinein zu geraten, was am Schluss eine Riesensache wird und man weiß nicht mehr, wie man rauskommen kann. Und Gott sei Dank haben wir einen Gott, der sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. So, wenn wir mit unserer Schuld zu Gott kommen, wir sagen, es tut mir leid, ich habe was Falsches gesagt, ich habe gelogen, dann ist er treu, dass er vergibt. Und lieber früher wie später. Und gucken wir mal nicht auf die anderen, sondern wir alle haben das selbst schon getan. Vielleicht, obwohl wir es gar nicht vorhatten und auf einmal ist es doch passiert. Aber die Bibel ist klar, wir sollen die Wahrheit sagen, wir sollen nicht lügen. Unser Ja sei ein Ja, unser Nein sei ein Nein. Wir sollen nicht extra schwören, um nochmal deutlicher zu machen, jetzt sagen wir wirklich die Wahrheit, ja, sondern wir sollen einfach ehrlich sein, Ja sagen oder Nein sagen. Und das achte Gebot ist ja, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und egal, wie deine Erfahrungen mit Menschen jetzt auch sein mögen, Gott ist anders. Und der Vers oder die Verse sagen uns das. Gott ist anders. Gott lügt nicht. Und diese Zuversicht ist ein starker und vertrauenswürdiger Anker. Er ist vertrauenswürdig. Er ist ehrlich. Er ist die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Und darauf können wir uns verlassen. Selbst wenn wir bei Menschen vielleicht schon enttäuscht wurden, selbst wenn Menschen uns schon gezeigt haben, dass es auch anders sein kann, Gott ist anders. Mein zweiter Punkt ist, Gottes Zeitpunkte sind nicht unsere Zeitpunkte. So, wie ist es denn, wenn wir ein Versprechen Gottes in unserem Leben haben, aber die Erfüllung lässt auf sich warten? Weil nicht immer alles passiert gleich oder in der Weise, wie es in unserer Vorstellung zu sein hätte. Manchmal müssen wir festhalten, dranbleiben, ja sogar durchkämpfen, egal wie es gerade aussieht. Wenn ich so an die Phase denke, wo es Michael gesundheitlich so schlecht ging, was sind wir da dran geblieben am Thema Heilung? Wir haben sie nicht gesehen und haben gesagt, es wird nichts verändern an unserem Glauben, dass wir einen Gott haben, der auch heute noch heilt. Und egal wie die Umstände sind, wir bleiben da dran, wir halten fest, wir gehen da durch, bis wir sehen oder sterben. Versteht ihr? So dieses Dranbleiben, Festhalten, auch wenn wir alles nicht immer sofort sehen oder vielleicht zu dem Zeitpunkt sehen, wo wir denken, dass es gut wäre, dass es passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser momentanes Erleben, unsere momentane Gefühle in so einer Situation eben nicht über die Wahrheit dessen stellen, wer Gott sagt, dass er ist. Warum? Weil seine Versprechen wahr sind. Und ich habe eine interessante Stelle im Buch Habakuk gefunden, was übrigens das Lieblingsbuch meiner Oma Helene war. Und da steht etwas, ich nehme es jetzt einfach mal aus dem Kontext raus, weil es etwas aufgreift, auf was ich gern eingehen möchte. Habakuk 2, Vers 3, da heißt es, denn das, was du siehst, wird zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Ich fand es ganz interessant, zum einen, es wird zu einer bestimmten Zeit eintreten, also eine bestimmte Zeit heißt zu einer festgelegten Zeit. Es ist nicht einfach so, es passiert irgendwie oder vielleicht auch nicht, sondern es gibt jemand dahinter, der hat einen Plan und der hat einen Zeitpunkt bestimmt, an dem etwas passieren soll. Und dann heißt es, du kannst dich darauf verlassen, du kannst darauf zählen, es ist keine Täuschung. Vertrau darauf, dass es eintrifft, auch wenn es noch eine Weile auf sich warten lässt. Und kennen wir solche Situationen nicht alle, wo wir für etwas glauben, wo wir für etwas hoffen, wo wir für etwas beten und wir wollen, dass es jetzt passiert und nicht später. Jetzt. Und manchmal passieren Dinge jetzt oder ein bisschen später und manchmal lassen Dinge auch lange auf sich warten. Und dann ist es immer wieder gut, sich daran zu erinnern, dass unsere Wege nicht Gottes Wege sind, dass unsere Gedanken nicht seine sind und dass unsere Zeitpunkte auch nicht unbedingt Gottes Zeitpunkte sind. Manchmal liegen Dinge in der Zukunft und sind noch gar nicht sichtbar. Manchmal brauchen Dinge Zeit. Ich habe in den letzten Monaten einige Male erlebt, dass irgendwelche Leute mich kontaktiert haben, denen ich vor 3 oder 4 oder 5 oder 6 Jahren ein prophetisches Wort gegeben habe, was zu der Zeit noch überhaupt nicht absehbar war. Und wo jetzt einige Jahre später sich die Dinge genauso erfüllt haben und die Leute sich jetzt gemeldet haben, haben gesagt, du, jetzt ist passiert, was du gesagt hast. Und dann denke ich, wow, ja, Gottes Zeitpunkt, nicht meine Zeitpunkte. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich so viele Beispiele von Menschen, die Verheißungen Gottes in ihrem Leben hatten und die zum Teil viele, viele Jahre auf deren Erfüllung gewartet haben. Jahre von Vorbereitung, Jahre von Charakterschulung, Jahre von Zurüstung. Wenn wir mal an Josef denken. Josef war 17 Jahre alt, als er ein Versprechen von Gott bekommen hat. Aber das Versprechen erfüllt sich, als er 30 wird. 13 Jahre, die von der Verheißung bis zur Erfüllung lagen. Und soll ich euch was sagen? In der Zeit dazwischen sah es so aus, nicht nur, dass es sich nicht erfüllt, sondern dass es sich genau entgegengesetzt entwickelt. Wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt, es sieht wirklich aus, als ob alles schief geht, aber auch wirklich alles. Er wird von seinen Geschwistern misshandelt, er wird verkauft, er wird in ein fremdes Land versklavt, er wird später angeklagt und verurteilt für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat, er landet im Gefängnis. Ganz ehrlich, allein eine Sache würde schon ausreichen, uns ins Zweifeln zu bringen, ob die Verheißung Gottes wirklich wahr ist. Stell dir vor, du wirst wegen was angeklagt, was du nicht getan hast und dann auch noch verurteilt. Reicht, um die meisten Menschen völlig aus der Fassung zu bringen. Und dann die ganze Summe an Dingen, die er da erlebt hat, einfach unglaublich. Und erst nach diesen 13 Jahren, wo er einiges durchlebt und auch durchlitten hat, erfüllt sich die Verheißung Gottes in seinem Leben. Denken wir an Abraham. Er hat die Verheißung bekommen, Vater vieler Nationen zu sein, Kinder zu haben wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Und dann hat er eine Frau, die keine Kinder bekommen kann. Hört sich nicht nach der Erfüllung einer großen Verheißung an, eher nach einer Menge Probleme. Als dann der Engel kommt und Sarah sagt, dass sie in hohem Alter noch ein Kind kriegen wird, lacht sie den Engel aus, weil das nicht das war, was im Normalfall noch zu erwarten war. Sie hatte das Alter längst überschritten, in dem man normalerweise Kinder bekommt. Und Abraham ist ein alter Mann, als sich die Verheißung erfüllt, aber sie erfüllte sich. Ein weiteres, nicht ganz so bekanntes Beispiel möchte ich heute lesen aus der Weihnachtsgeschichte. Wir sind ja kurz vor Weihnachten und zwar geht es um Simeon. Ich lese mal Lukas 2, fange mal an mit Verse 25 bis 32. Da heißt es: In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Simeon wartete sehnsüchtig. Und ganz ehrlich, wir haben es verlernt zu warten. Und ganz besonders im Warten auch etwas Gutes sehen zu können. Keiner von uns wartet gerne, weder auf einen Bus noch auf irgendwas. Warten empfinden wir irgendwie als anstrengend. Es ist nichts, was wir, oh, ich darf mal wieder warten. Ja? Nee, warten von uns will eigentlich keiner. Und trotzdem glaube ich, dass im Warten auch was ganz, ganz Wertvolles liegen kann. Ein großer Schatz. Wir kennen einige Verse, wo es heißt, im Warten auf dem Herrn liegt Kraft. Wie die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Ja, also die auf Gott warten, da passiert etwas in einer Zeit von Warten. Warten ist nicht nur vergeudete Zeit, warten kann eine sehr aktive Zeit sein, wenn wir uns darauf einlassen. Weiß nicht, ob ich das mal hier schon erzählt hatte. Ich war auf einer Konferenz dieses Jahr und dann hat der Sprecher am Ende alle Musik ausgemacht und hat gesagt, wir warten jetzt mal auf den Herrn. Und dann ist einfach gar nichts passiert. Und er hat es einfach durchgezogen, 10 Minuten lang. Und dann habe ich gedacht, was für ein Mut, ja? Das ist ja irgendwie gefühlt fast peinlich so. Jetzt müsst eigentlich so. Und dann hat er zwischendrin hat er gestoppt und hat gesagt, wir warten auf den Herrn, ja? Und dann hast du gemerkt, dass Gott angefangen hat, in der Menge Menschen zu berühren. Und ich dachte, das auszuhalten, zu warten, das ist wirklich, also viel Respekt vor dem Konzi. Der hat es da wirklich richtig, richtig gut gemacht. Simeon hat gewartet. Wir wissen nicht genau, wann er das Versprechen von Gott bekam, nur dass er es hatte. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass es einige Zeit zurücklag, weil er sehnsüchtig darauf wartete. Und dann heißt ab Vers 27, an diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er, Jesus, ist das Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes. Israel. By the way, was für ein genialer Mann Gottes. Er hat sich führen und leiten lassen vom Heiligen Geist bis ins hohe Alter. Er hat sich leiden lassen und er hat gewartet auf das Versprechen, auf die Erfüllung des Versprechens, das Gott ihm gegeben hat. Er hätte ja auch sagen können, jetzt habe ich so lange gewartet, irgendwie Gott, ich bin von dir enttäuscht, ich habe Jesus noch nicht gesehen, jetzt ist mir auch egal. Aber gar nicht, ganz im Gegenteil. Simeon ist sensibel geblieben für die Leitung des Heiligen Geistes. Und als der Heilige Geist zu ihm gesagt hat, heute ist der Tag, heute geh in den Tempel, hat er das gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht, er ist in den Tempel gegangen und wem begegnet er dort? Jesus. Er sieht das Kind und er weiß sofort, das ist Jesus, das ist Christus, das ist der versprochene Retter. Und er nimmt ihn auf den Arm und er preist Gott. Bisschen, wenn ich solche Texte lese, dann finde ich es immer spannend. Wir lesen hier ja nicht, wie der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Wir lesen nur, er hat zu ihm geredet. Und meine Erfahrung ist, dass das Reden des Heiligen Geistes oft wie ein Impuls ist, wie Gedanken, die auf einmal kommen. Und wir müssen es lernen, diesen Impulsen des Geistes nachzuspüren, um eine Sicherheit darin zu entwickeln, dass es Gottes Gedanken sind, die wir da denken. Und erst indem wir dem nachgehen, werden wir erleben, wie Gott Dinge bestätigt und dann mehr Sicherheit auch in dem entwickeln. Simeon scheint vertraut mit dem Reden des Heiligen Geistes gewesen zu sein. Er war vertraut, seiner Leitung zu folgen. Er macht sich auf den Weg und er erkennt in seinem Geist, das ist Jesus. Jesus war ja noch ein Baby, er hat noch keine Lehren gehalten, er hat noch keine Wunder getan. Es war ihm äußerlich noch nicht anzusehen, dass er der Retter ist. Aber in seinem Geist, lesen wir, hat er es erkannt. Er wusste, das ist Jesus. Und das zeigt etwas von der intimen Beziehung, die Simeon zum Heiligen Geist hatte. Er wusste, das ist er. Warum? Weil der Heilige Geist selbst ihn dahin geleitet hat und der Heilige Geist selbst ihm Offenbarung darüber gegeben hat. Er hat Jesus erkannt, obwohl er noch ein Baby war. Er hat vieles, was man mit natürlichen Augen noch nicht sehen können, gesehen. Und ich will auch so jemand sein. Ich wünsche mir, das jemand zu sein, der im Geist sehen kann. Auch Dinge, die andere vielleicht noch nicht sehen können. Das Potenzial in Menschen zu sehen, bevor sie selbst das Potenzial in sich erkennen können. Was für ein Mann, sensibel gegenüber der Führung des Geistes. Er ist dran geblieben, auch in Zeiten, in denen er die Erfüllung nicht gesehen hat. Und ich glaube, die Botschaft, die Simeon uns mitgibt, ist, gib nicht auf. Selbst wenn es gerade trostlos aussieht oder wenn es aussieht, als ob deine Träume sich nicht erfüllen würden, wie erwartet. Vielleicht hast du Versprechen, die Gott dir gegeben hat, deren Erfüllung du noch nicht gesehen hast. Gib nicht auf. Gott arbeitet, während wir warten. Wir singen das in diesem Lied Waymaker ja auch. Ja? Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Also auch wenn wir nichts sehen, du arbeitest. Auch wenn wir nichts fühlen, du arbeitest. Du hörst nie auf zu arbeiten. Und auch wenn wir uns in Zeiten befinden, wo wir das Gefühl haben, da geht gerade gar nichts vorwärts oder vielleicht sogar eher noch rückwärts wie bei Josef, Gott ist an der Arbeit. Und Gott gibt nicht auf. Warum müssen wir manchmal so lang warten? Ich habe nicht die eine Antwort. Aber was ich sehe, ist, dass wir oft in Wartezeiten verändert werden. Dass er an uns und in uns arbeitet. Dass er im Warten anfängt, uns zu schleifen, uns zu formen, uns zu bearbeiten. Dass er uns Dinge beibringt, die wir können müssen, damit wir überhaupt fähig sind, die Erfüllung der Versprechen, die er uns gegeben hat, zu leben. Im Warten auf Gott nimmt Gott uns tiefer. Und wenn wir mal beim Beispiel von Josef bleiben, stellt euch mal vor, Josef in seinem jugendlichen Übermut, ihr kennt die Geschichte alle, hätte sofort die Erfüllung erlebt. Ich bin mir sicher, der wäre der arroganteste Mensch aller Zeiten geworden. der hat damals schon Probleme gehabt. Und jetzt stellt euch mal vor, das hätte sich alles sofort bestätigt. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig mit ihm geworden. Er hätte es in dem Moment gar nicht tragen können, was die Erfüllung der Verheißung war. Aber durch das Warten, durch das Hindurchgehen, durch Leid und durch Schmerz, durch die Lektionen, die er gelernt hat, ist er letztendlich der Mann von Charakter geworden, den Gott gebraucht hat. Ein Mann von großer Reife, ein Mann, der fähig war, Verantwortung zu tragen. Und all das ist in dieser Zeit passiert, wo alles irgendwie gefühlt erstmal rückläufig aussah. Er hat Fähigkeiten aufgebaut. Im Gefängnis wurde er der Aufseher. Bei Potiphar wurde er der Verwalter. Er hat Dinge entwickelt, die er später gebraucht hat, um als zweitmächtigster Mann im gesamten Reich gut und gerecht zu herrschen. In Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 heißt es: Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Machen wir normalerweise nicht. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wow. Wenn in schwierigen Situationen unser Glaube geprüft wird, dann wächst Geduld. Und Geduld wird uns helfen, durchzuhalten, auch durch Situationen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Und das wird uns zu einer Reife gelangen lassen, die uns hilft, das Ziel am Ende zu erreichen. Und die uns in eine innere Haltung bringen wird, von dass es uns an nichts fehlen wird. Finde ich ganz, ganz spannend. Ein paar Beispiele aus der Bibel haben wir uns jetzt angeschaut. Aber ich möchte euch wie letzten Sonntag auch ein Beispiel aus der Gegenwart erzählen. Oder besser gesagt, ich werde es euch vorlesen. Die Person hat mir das Zeugnis geschickt, weil sie das in ihrer Gemeinde erzählt hat. Das hat aber etwas mit unserer Gemeinde zu tun. Ist von der Dr. Sigrid Klein, Apothekerin. Genau, und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, das mit euch zu teilen. Ich lese es einfach mal vor. Ich hatte hier in meiner Apotheke von circa 2011 bis circa 2016 eine schwierige rechtliche Auseinandersetzung mit Ärzten und einer Apotheke im Umfeld, die mich durch illegales Zuweisen von Rezepten finanziell sehr geschädigt hatten. Bei den Rechtsstreitigkeiten, für die ich einen Anwalt sowie einen Coach bezahlt habe, habe ich zwar den einstweiligen Rechtsweg vom Landgericht und dem Oberlandesgericht gewonnen, aber die Schadensersatzklage, die danach auf den Weg gebracht wurde, wurde wegen Verjährung abgewiesen, sodass ich zwar inhaltlich Recht hatte, aber Umsummen an Geld los war, in Klammer sechsstellig. Zum einen durch verloren gegangenen Gewinn, zum anderen durch letztlich sinnlose Kosten. Im Februar 2017 schrieb mir die Pastorin der Landauer Pfingstgemeinde, also ich, in die ich hin und wieder gehe, einen Eindruck aus Sacharja 4, Vers 6, wo es heißt: Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Im Juni 2017 in einem Gottesdienst dort prophezeite eine Person, die mich nicht kennt. Es ist eine Person anwesend, die viel Geld in ein Projekt investiert hat und Gott lässt ihr sagen, das Geld ist zwar futsch, aber das wird nicht immer so sein. Die andere Apotheke in, das ist der Ort, bekam circa 2017 eine neue Inhaberin, die aber während der Rechtsstreitigkeiten auch schon dort angestellt war. Vor gut einem Jahr hat mir man dann erzählt, dass es dort finanzielle Probleme gebe. Vor ein paar Monaten haben wir dann immer mehr Kunden bekommen, die zuvor dorthin gingen. Am Anfang September kam die Info, dass die Apotheke nun insolvent und geschlossen sei. Zwischenzeitlich hat sich die insolvente Ex-Inhaberin bei mir als Apothekerin beworben und ich habe sie eingestellt. Aktuell ist es also so, dass der Umsatz dieser geschlossenen Apotheke zu einem guten Teil bei mir in meiner Apotheke ankommt. Da wir sowieso schon vorher Personalnot hatten, hätten wir das Mehr an Betrieb beim besten Willen nicht auch noch bewältigen können. Und was macht Gott in seiner Weisheit? Er liefert das notwendige Personal gleich mit. derzeit erfüllt sich als obrige Prophetie und zwar nicht durch Heer oder Macht, sondern total ohne mein Zutun. Die ganze Situation ist so komplex und gleichzeitig so abgefahren. Eine solche Lösung hätten sich Menschen wieder mal nicht ausdenken können. Muss also, durch meinen Geist spricht es, durch meinen Geist geschieht es, spricht der Herr Zebaoth sein. Liebe Grüße, Sigrid. Und ich dachte, wow, gell? Ja, das hat einen echten Applaus verdient. Ja, manchmal geht es nicht so schnell, wie wir es uns wünschen. Und da bekommst du einen Eindruck und du denkst, ja, was soll der jetzt der Person bringen? Ja, und dann siehst du, wie Gott im Hintergrund schon arbeitet, wie Gott im Hintergrund Dinge wirkt, die du selbst gar nicht machen kannst und letztendlich für die, die ihn lieben, wie sein Wort sagt, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Und es ist einfach eine Verheißung, die ich so oft erlebt habe in meinem eigenen Leben und der von anderen Menschen. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir an seinem Wort festhalten, an den Verheißungen, die er gibt, dann arbeitet er für uns. Wir können das zwar selbst probieren, aber das ist meistens nicht effektiv. Aber wenn wir an ihn abgeben und ihn machen lassen, dann schreibt er die besten Geschichten, so wie in diesem Fall. Ja, liefert das Personal gleich mit. Und mein letzter Punkt heute ist, der beste Beweis ist Jesus selbst. Im Alten Testament finden wir über 300 konkrete Hinweise auf Jesus. Unterschiedliche Leute, ihr könnt langsam. Genau, 300 verschiedene Hinweise auf Jesus. Unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeiten haben Dinge prophetisch über Jesus geschrieben. Manches davon war damals sehr rätselhaft. Jesaja sagt zum Beispiel, dass der besondere Retter von einer Jungfrau geboren werden sollte. Ja, ehrlich, welches Kind sollte so etwas auf diese Weise auf die Welt kommen? Auch Micha macht eine Aussage über ihn, die exakt und überraschend war. Er kündigt an, dass dieser König in einem kleinen und unbedeutenden Städtchen namens Bethlehem geboren werden sollte. Sehr unwahrscheinlich. Ein König in einer unbedeutenden kleinen Stadt. Es gibt Hinweise auf den Dienst des Lehrens, des Heilens, des Wundertuns. Es sollte sich um einen Mann handeln, der öffentlich anerkannt war, der dann aber verachtet wird und verlassen werden würde. Ein Mann, der mit Schmerzen und Leiden vertraut war. Einfach nur als ein paar Aspekte der Dinge, die prophetisch auf Jesus hingesagt wurden. Und jemand hat mal das Zitat gebracht, die Bibel malt durch die Propheten wie ein Bild mit vielen verschiedenen Künstlern, die unabhängig voneinander Mosaiksteine zusammengetragen haben. Mit dem Ergebnis, dass ihre Fragmente zu einem Kunstwerk zusammengefasst wurden und das Porträt eines Königs entstand, den wir als Jesus Christus kennenlernen sollten. Und fast alle der mehr als 300 Prophezeiungen haben sich bereits erfüllt. Einige wenige seine Wiederkunft betreffend stehen noch aus. Aber allein das ist schon so eine gewaltige Dimension. Und ein Mathematiker hat mal ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzige Person nur 60 dieser 300 Prophezeiungen erfüllen werde, bei 1 zu 10 zu 157 liegt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. habe aber gelesen, dass es eine 1 mit 157 Nullen. Also ziemlich viel. Ja, dass nur 60 dieser Prophezeiungen tatsächlich im Leben einer Person zutreffen wird, liegt bei so einer Wahrscheinlichkeit. Und auf Jesus sind alle die Verheißungen zugetroffen. Das hat ja so viele Dinge beinhaltet, die du 0,0 beeinflussen kannst, wo du geboren wirst, wo du mal sein wirst. Also allein das ist so ein schlagkräftiger Beweis für die Glaubhaftigkeit der Bibel und von Jesus selbst. Und lest mal in den Evangelien mit dem Blick, wie oft geschrieben steht, damit erfüllte sich das Wort. Damit erfüllte sich das Wort. Wir sehen einen wunderbaren Gott, der seine Pläne durch den Lauf der Zeit hindurch bis aufs kleinste Detail zum Ziel führt. Und das hat auch etwas mit unserem Leben zu tun, weil du zu seinem Plan gehörst. so wie er die Geschichte zu Ende schreiben wird, wird er auch dein Leben zum Ziel führen, ganz egal, wie es im Moment vielleicht auch aussehen mag. In Philipper 1, Vers 6 sagt er, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und ich möchte dich ermutigen, nicht loszulassen, was Gott dir versprochen hat, nur weil du die Erfüllung bisher vielleicht noch nicht gesehen hast. Weil Gott ist nicht nur ein Versprechensgeber, sondern er ist auch der Versprechenserfüller. Gott erfüllt seine Versprechen. Er ist der Promise Keeper. Und in Hebräer 10, Vers 23 heißt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verhießen hat. Halt dich an Gottes Wort fest, halt dich an dem fest, was er dir versprochen hat und erlebe, dass er treu ist, der sie verhießen hat. Amen. Amen.